Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
So einen kuscheligen Norweger-Pulli mit einer Schneeflocke vorne drauf oder einem Berg oder vielleicht einem Wikinger oder das weiße Hemd mit blauem Kragen, bisschen segelschick, das kann man tragen, ist aber vermeintlich Neonazi-Mode. Zumindest gibt es Labels, die eindeutig für eine rechte Szene solche beschriebenen Klamotten produzieren. Thor Steiner zum Beispiel, Label 23, Troublemaker, das sind alles solche Beispiele. Es gibt aber auch den anderen Fall, nämlich dass eine Szene eine Marke kollektiv vereinnahmt, wie zum Beispiel in der Vergangenheit Lonsdale aus England. Jetzt muss man festhalten, Rechtsextremismus ist natürlich nicht gleich Rechtsextremismus. Die Szene hat sich ausdifferenziert und so auch die Klamotten, die da getragen werden. Wir haben uns gefragt, was wird denn da eigentlich getragen und wie erkennen wir das überhaupt? Darüber habe ich mit Christoph Schulze gesprochen. Er ist Rechtsextremismusforscher und Soziologe an der Uni Potsdam. Ich wollte von ihm wissen, wie das erstmal abläuft. Wie kommt es zustande, dass eine Klamottenmarke plötzlich von einer rechten Szene getragen wird?
In der rechten Szene werden eigene Klamotten und eigene Marken präferiert, weil es ein spezifischer sozialer Zusammenhang ist. Und soziale Zusammenhänge funktionieren ja unter anderem, nicht nur, aber unter anderem über Codes, über Symbole, über Manieren, über Jargon oder eben über Kleidung. Also das ist bei einem Banker nicht anders als bei einem Hip-Hopper oder eben bei einem Neonazi. Im Rechtsextremismus gibt es allerdings noch im Vergleich zu anderen Gruppen ein sehr hohes Bedürfnis nach symbolischem Ausdruck.
Und womit hängt das dann zusammen? Das ist ja nicht nur so, dass man sich das gleiche Trikot überstreift und dann sagt, so, wir sind im gleichen Team, wir haben das gleiche Gedankengut, sondern da scheint ja mehr zu sein, oder?
Ich glaube, dass es eine spezifische Art im Rechtsextremismus gibt, über Gesellschaft nachzudenken und Gesellschaft zu verstehen. Also Gesellschaft und Politik und Geschichte werden über Mythen erzählt, über große Erzählungen kommuniziert, wo erstmal gar nicht unbedingt ausschlaggebend ist, ob die schlüssig sind oder ob die historisch richtig sind zum Beispiel, sondern ausschlaggebend ist, ob sie funktionieren, ob sie taugen, um einen Zusammenhang zu stiften. Und das strahlt eben auch auf die Art aus, wie das Selbstbild vermittelt wird, also wie man über sich selber redet und wie man sich selber repräsentieren will. Da gibt es eben, weil das so eine spezifische Form im Rechtsextremismus ist, ein hohes Bedürfnis nach eigenen Klamotten zum Beispiel.
Kann man das denn festmachen, was für eine Art von Kleidungsstil das ist?
Man hat da sehr häufig Bekenntnisse zu Kampf, zu Männlichkeit. Man hat viel nordische Motive. Manchmal findet man NS-sympathisierende Motive oder ein Logo von einer Organisation. Aber erfolgreicher eigentlich sind Marken und Modestücke, die nicht so ganz eindeutig sind. Das nennen wir das Spiel von Affirmation und Distanz. Also man kann mit einer uneindeutigen Klamotte, mit einem nicht ganz klar zuordnenbaren Motiv, kann man untereinander sich erkennbar machen. Man kann zeigen, wir gehören zusammen. Man kann aber auch, wenn man darauf angesprochen wird, kritisch darauf angesprochen wird, kann man sagen, ja, wieso, was ist denn dein Problem? Da ist doch nur eine Rune drauf. Das ist doch jetzt gar nichts Schlimmes.
Können Sie da mal ein konkretes Beispiel machen?
Die wohl erfolgreichste Marke, die im Rechtsextremismus präferiert wird, ist Thor Steiner, die schon seit den frühen 2000er Jahren genau dieses Konzept verfolgen und perfektioniert haben. Also hochwertige Klamotten, recht teuer auch, ganz schick, sportiv anzusehen, so Streetwear. Und sind eben immer wieder so Andeutungen auf nordische Mythologie oder eben auch auf Personen oder Ereignisse aus dem deutschen Kolonialismus oder aus dem Nationalsozialismus. Thor Steiner, das Steiner spielt möglicherweise auch nicht. Das ist genau dieses Spielchen, das Steiner spielt auf einen Wehrmachtgeneral an.
Wobei man da ja unterscheiden muss generell, Thor Steiner oder so Marken wie Troublemaker habe ich auch gesehen, das sind ja wirklich, so nimmt es auch die Bundeszentrale für politische Bildung, sind ja wirklich Marken, die ausschließlich für eine Neonazi-Szene, für eine rechte Szene produziert sind. Und dann gibt es ja noch das andere Beispiel, dass nämlich die Szene sich plötzlich eine Marke nimmt.
Das gibt es auch, ja. Es gibt Marken, die mit dem Dampfhammer sich bekennen zum Nationalsozialismus, Eine Marke ist Ansgar Arian, da steht das Arisch schon im Namen drin, immerhin noch auf Englisch, aber es ist expliziert. Thor Steiner versucht eher, dieses Spiel aus Affirmation und Distanz zu bedienen. Und dann gibt es eben auch Marken, die nicht aus dem Rechtsextremismus kommen, die damit möglicherweise auch nichts zu tun haben wollen und die dann damit umgehen müssen, dass sie plötzlich im Rechtsextremismus bekannt und beliebt geworden sind.
Lassen Sie es uns noch ein bisschen konkreter machen, damit wir das vielleicht auch irgendwie erkennen und wissen, was da gerade vor uns herläuft. Also welche Symbole, welche Codes sind sehr auffällig für Mode, die beliebt ist in der rechten Szene?
Die nordischen Runen haben wir gehabt. Im subkulturell orientierten Rechtsextremismus und Neonazismus ist der Kampfsport bedeutsam geworden, hat an Bedeutung gewonnen und dementsprechend gibt es auch Marken, die auf dieses Mischfeld aus Rechtsextremismus und Kampfsport, Kickboxen, MMA und solche Geschichten darauf abzielt. Da findet man zum Beispiel eine Marke wie Label 23 aus Cottbus. Die sich darauf spezialisiert hat.
Zuletzt die norwegische Nationalmannschaft hatte nordische Runen auf ihren Norweger Pullis bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Die Pullis wurden dann ausgewechselt, weil das eben eine Verlinkung auf den Nationalsozialismus sein könnte. Wurde nicht ausschließlich geklärt, kann aber auch einfach nur eine Verwechslung sein, wie dem auch sei, die mussten was anderes anziehen. Ich behaupte mal, jeder von uns ist mit reichlich Know-how ausgestattet, welche Symbole verboten sind und welche nicht, was gewaltverherrlichend ist und was volksverhetzend ist. Klamotten von der Nazi-Marke Thor Steiner zum Beispiel darf man nicht im Deutschen Bundestag anziehen. Lonsdale ist zum Beispiel ein anderes Beispiel. Britisches Unternehmen, Sportmarke, die in der Boxszene aktiv ist und irgendwann hat sich diese Marke dann plötzlich auch eine rechte Kopierung geschnappt und gesagt, das ist unser Corporate Design, wir tragen jetzt alles von Lonsdale. Ich wollte deshalb von Christoph Schulze wissen, wie so ein Hype um eine Marke in der rechten Szene eigentlich anfängt.
Das sind häufig Zufälligkeiten. Mode ist ja schwer planbar, weil Mode eine soziale Dynamik hat und soziale Dynamik ist sehr schwer am Reißbretttisch zu entwerfen und umzusetzen. Häufig sind es kleine Zufälligkeiten, dass mal wer mit anfängt, merkt, das kommt gut an und dann gibt es noch einen Moment, wo sich das verbreitet. Bei Lonsdale war es das Logo der Firma, wo in der Mitte des Wortes eben die Buchstaben NSDA, also fast NSDAP, zu sehen waren. Und dann gab es so diese Idee, ja, wenn ich so ein Lonsdale-T-Shirt anhab mit dem Logo auf der Brust und meine Bomberjacke geöffnet lasse, dann steht da fast NSDAP. Das gefällt uns Rechten und das mögen wir, zumal Lonsdale eine Marke ist, die so ästhetisch und historisch aus dem Boxsport kommt, aus dem britischen Boxsport kommt und das dann darüber auch noch integrierbar ist. Das ist ja nichts Rechtes, selbstverständlich, aber über diese Faszination für Gewalt und Körperlichkeit eben auch noch anschlussfähig im Rechtsextremismus.
Wie schafft es eine Marke, die jetzt eingenommen wurde, von der Szene eigentlich wieder dieses Image loszuschütteln?
Man kann da bei dem Beispiel von Lonsdale bleiben, weil das ein Positivbeispiel ist. So eine Marke muss das Problem natürlich erkennen, also sehen, oh, die Rechten wenden sich plötzlich unseren Produkten zu. Und das ist auch ein Problem, weil wir dann in einen Ruf geraten, unser Image entstellt wird und das auch unseren eigenen Interessen schaden könnte. Müssen sich dem Problem stellen, müssen da auch konsequent sein. Also das heißt zum Beispiel, dass geschäftliche Verbindungen in Szene-Institutionen und szene-nahe Institutionen eingestellt werden müssten. Das hat Lonsdale auch gemacht, bestimmte Versände nicht mehr geliefert. Bei Lonsdale war da zusätzlich noch nötig, dass die so antirassistische Kampagnen unterstützt haben, die Firma, oder T-Shirts gedruckt hat, wo drauf stand, Lonsdale loves all colors. Also wir mögen alle Farben, wir lieben alle Farben. Was dann ein längerer Prozess war, aber der tatsächlich positiv ausgegangen ist, nämlich dass sich bei den Rechtsextremen rumgesprochen hat, oh, mag sein, dass da NSDA steht, mag sein, dass wir das als Skinheads früher mal getragen haben, aber das kann eigentlich nicht mehr unsere Marke sein. Also das ist inzwischen nur noch sehr selten anzutreffen, dass wirklich ein Rechtsextremer mit dieser Klamotte rumrennt, weil er glaubt, dass das seine eigenen Ideen repräsentiert.
Herr Schulze, lassen Sie uns abschließend nochmal auf den Alltag schauen. Heutzutage, inwieweit möchte denn eigentlich die Gruppierung Menschen mit rechtem Gedankengut oder Neonazis überhaupt äußerlich über Mode so in Erscheinung treten? Beziehungsweise gelingt es über Mode vielleicht neue Zielgruppen zu erreichen, wenn sie, sagen wir mal, bürgerlicher erscheint, diese Mode?
Es hat beides Vor- und Nachteile. Also wenn man mal versucht, die Sicht des Rechtsextremismus einzunehmen, was zeitigt das für Ergebnisse, wenn wir uns A, bürgerlich kleiden oder B, wenn wir uns von oben bis unten vollhängen mit Symbolen. Dieser soziale Zusammenhang, die Kohärenz, die hergestellt werden kann über Symbole und Kleidung, ist natürlich was Ausschlaggebendes und ganz Interessantes. Sichert bestimmte Zugänge in manche Segmente der Jugendszenen, wenn man da die entsprechenden Symbole bedient. Andererseits ist dieses symbolorientierte, dieses subkulturelle Segment des Rechtsextremismus eben nur ein Teilsegment von einem großen Phänomen. Mhm. Und viele Leute tragen natürlich keine Kleidung, die auffällig wäre. Sicherlich kann man darüber neue Zielgruppen erschließen oder zumindest eine Gesprächssituation herstellen, die erstmal unverfänglicher ist, als wenn man einen Pullover anhat, auf dem irgendwas mit Aryan draufsteht. Das ist manchmal eine Strategie, dass man sich bürgerlich gibt. Häufig ist es aber auch, naja, es entspricht dem Habitus mancher Rechtsextremer, dass sie sich eben nicht mehr als Skinhead fühlen oder als andersweitig subkulturell verortet fühlen, sondern in mehr oder weniger normalen Kleidung sich so einkleiden.
Sagt Christoph Schulze, Soziologe, Rechtsextremismusforscher an der Uni Potsdam. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Mode in der rechten Szene gesprochen. Und nur um das nochmal auszuführen, dieses Lonsdale-Problem, das hatten auch wirklich andere Marken, wie zum Beispiel Fred Perry. Und es bedarf ordentlich Energie und Strategie, dieses negative Image wieder wegzubekommen. Aber wir halten auch fest, es geht.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.